Geht's jetzt?
Geht's jetzt?
Geht's jetzt?
Hallo. Hört man mich?
Ja, müsste eigentlich.
Ja, ich, Entschuldigung.
Wofür?
Ja, wir sind einen Tag zu spät. Aber ich habe gedacht, ey, wie bekloppt ist es Samstag was zu machen, wenn du Sonntag Klassenerhalt schaffen kannst?
Ja, das ist wohl so. Insofern, man möge es uns verzeihen, aber das war schon jetzt gerade auch rückblickend vielleicht nicht so blöd.
Wieso? Ach ja, genau. 8 Punkte, ne? Vorsprung.
8 Punkte Vorsprung.
Dann fangen wir mal an.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seiler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn. Den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ich werde zu alt für so eine Scheiße. Nur, dass ich es nochmal gesagt habe.
Ja, ich werde auch nicht jünger.
Ja, aber du siehst immer noch besser aus als ich. Das ist wenigstens dein
das
Vorteil.
Das ist aber sehr freundlich von dir.
Ja. Fehlen uns jetzt die Worte?
Wolltest ja, du ein bisschen fehlen mir schon die Worte. Also ich meine, auch dieses Spiel oder der Nachmittag generell war ja auch von vielen Wendungen dann wieder geprägt.
Wirklich?
Es geht los, du denkst, geil, die schießen wollten mal richtig aus der Halle. Schwenning war da aber eindeutig der falsche Gegner für. Also die hatten immer gar keine Lust, zu irgendeinem Zeitpunkt nachzulassen. Dann führt Augsburg auf einmal 3-0, dann steht es da auf einmal 3-3. Ich meine, du verfolgst das ja alles von oben. Und ja, aber am Ende war dann klar, okay, gewinnen wir das Ding hier nach 60 Minuten, dann sind wir durch.
Also mein Tag fing ja noch anders an.
Du hast noch
mein Tag begann mit der Führung der Nürnberger Ice Tigers in Düsseldorf.
Genau, damit ging es eigentlich
damit los. Damit ging es eigentlich
ja,
los.
Das haben wir natürlich auch verfolgt und ja.
Hast du auch geguckt, Franz?
Ja, wir haben neben der Vorbereitung aufs Spiel, haben wir so mit einem Auge auch ein bisschen drauf geguckt. Ist natürlich so, einerseits willst du dich aufs Spiel konzentrieren, aber andererseits guckst du natürlich in der Situation, was geht da ab. Ja, und wir haben auch das ganze Spiel dann eigentlich, den ganzen Spielverlauf gesehen zumindest.
Manchmal laufen die Spiele, die früher sind, auch in der Kabine im Physioraum oder so. Lief das da auch, oder?
Ja, im Physioraum lief das schon bei uns in der Trainerkabine. Wie gesagt, wir hatten ja dann soweit die Meetings hinter uns und dann bleibt ja immer noch ein bisschen Zeit und dann sprichst du natürlich über ein paar Dinge noch, aber mit einem Auge, also ohne Ton dann, ja, mit einem Auge guckst du immer drauf und beobachtest halt so ein bisschen. Es interessiert dich ja auch, was geht ab und ja. Und genau als wir rausgingen, war die Overtime beendet.
Tja, und jetzt ist es durch.
Ja, freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Ja, freue mich sehr für alle, die hier mitgewirkt haben, auch die ganze Saison. Ich betone es immer wieder, ist alles nicht selbstverständlich, ja, in dieser Liga zu spielen, in dieser engen Liga, in dieser Liga, wo jeder jeden schlagen kann, wie man jetzt wieder gesehen hat. Und ja, wie gesagt, freue mich für die Jungs. Freue mich für den ganzen Staff, für alle im Club, für die ganzen Mitarbeiter, für die Clubführung, für alle Fans, für die ganze Region, für alle Sponsoren, dass wir das jetzt so hingekriegt haben und nächstes Jahr wieder in der DL spielen. Ja, und möchte mir auch von meiner Seite nochmal auf jede Unterstützung von meinen Co-Trainern, von Spielern, die super mitgezogen haben, von den Betreuern. Dann großer Dank gilt auch an meine Familie, die in den letzten Wochen jetzt natürlich sehr kurz gekommen ist, weil ich jetzt keine wirkliche Zeit hatte mehr nach Hause zu fahren, aber die mich top unterstützt haben von zu Hause aus, die schwer mitgefiebert haben, die auch in Mannheim beim Spiel waren und gejubelt haben, die schon voll im Roosters-Fieber sind und ja, wie gesagt, freut mich sehr für alle.
Der größte Dank geht an den geilsten Radio München in dieser Umgebung, das wollen wir natürlich nicht vergessen.
So ein Holzkopf, ey.
Super. Mirko ist ja Legende hier, deswegen ist er natürlich eingeschlossen.
Je nachdem, wen du fragst.
Naja, also ich brauche das jetzt nicht mehr so oft. Könnten wir einen Deal machen jetzt und hier am Tisch, auf dem Bierdeckel? Nächstes Jahr nicht?
Ja gut, wie gesagt, also in dieser Liga zu spielen ist nicht selbstverständlich. Ja. Und wir sind lange dabei, ja, was nicht jeder von sich behaupten kann. Und aber wir wissen auch, wir haben hier natürlich viele schöne Dinge an unserem Standort, aber wir wissen auch, dass wir ein kleiner Club sind, ja, und der immer wieder kämpfen muss. Und ja, wie gesagt, natürlich würden wir uns wünschen und werden auch hart dran arbeiten, dass wir vorwärts kommen. Aber wie wir sehen, Garantie gibt's keine in der Liga. Deswegen sollte man auch immer so ein bisschen den Ball flach halten und sagen, okay, wichtig ist für uns, dass wir uns weiterentwickeln, aber auch immer realistisch bleiben und wissen, dass wir von Tag 1 auch nächste Saison wieder kämpfen müssen.
Über die Voraussetzungen dafür zu sprechen, ist vielleicht heute ein bisschen zu früh. Wir freuen uns erstmal, dass du uns noch 10 Minuten gegeben hast an diesem Abend, wo ja eigentlich auch schon wieder Vorbereitung gegen Köln anstehen sollte. Was hat das jetzt möglich gemacht? Nee, ich stelle eine andere Frage. Du sagst, ich mache Trainer. Ich lese mal quer, was so überall geschrieben steht und alle sagen, um Gottes Willen. Einerseits, er soll es nicht machen. Die anderen sagen, den braucht man nicht. Was war jetzt neben vielem Impact von rechts und links, war es jetzt eine richtige Entscheidung, das zu tun? Tatsächlich Doug Shedden von seinen Aufgaben zu entbinden im Nachhinein? Weil du kannst jetzt zwar noch nicht über alles sprechen, aber du kannst jetzt zumindest abschätzen, was in der Kabine Phase war und was du verändert hast.
Ja, ich denke sicher, die Entscheidung wurde ja nicht einfach so getroffen. Ja, das ist so Entscheidungen, wie ich ja damals auch betont habe, die werden sicher nicht aus Lust und Laune und über Nacht getroffen, sondern das ist schon eine ganz klare Analyse gewesen. Und und wir sind den Weg gegangen als Club, ja, diese Entscheidung so zu treffen, alle gemeinsam. Und haben dann, denke ich, alle gemeinsam unseren Mann gestanden und die Dinge so umgesetzt, wie wir sie uns vorgenommen haben.
War es am Ende eine Frage der Ehre für die Jungs? Also nicht für euch, aber für die Jungs? Oder war es am Ende tatsächlich nochmal eine sportliche Weiterentwicklung, die das möglich gemacht hat?
Ja, ich denke schon. Also natürlich spielt man auch immer für die Ehre. Also es ist ja, wie gesagt, auch, das habe ich den Jungs auch gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass man hier vor so einem Publikum immer spielen darf, dass man in den SAP-Garten fahren darf, ja. Da gibt's, das ist, muss man auch immer wieder stolz drauf sein, dass man da dabei sein darf und es nicht für selbstverständlich nehmen. Aber ich denke schon, dass wir einige Schrauben gedreht haben. Es ging auch relativ schnell, gewisse Dinge einzuführen. Vor allem auch, dass wir diszipliniert und als Einheit auf dem Eis und als ganze Mannschaft als Einheit auftreten. Und es wird ja oft auch in der Situation von Selbstvertrauen gesprochen. Und ich habe den Jungs immer wieder gesagt, das erarbeitet man sich jeden Tag, indem man jeden Tag konzentriert arbeitet. Ja, und das haben wir getan. Und sicherlich sind es dann keine Riesenschritte, aber es war immer wieder ein kleiner Schritt vorwärts. Wie ich auch nach dem Straubing-Spiel betont habe, wo wir natürlich wussten, dass es jetzt für die Fans und alles nichts Schönes war, wenn du hier 4-1 verlierst, auch wenn es nur 2-1 war nach dem zweiten Drittel. Aber auch da wusste ich, wir entwickeln uns. Ja, es ist passiert was mit der Mannschaft. Wir gehen kleine Schritte vorwärts. Und ich freue mich dann natürlich auch für die Jungs, dass sie sich dann auch für ihren Einsatz und für ihr Commitment belohnt haben.
Jetzt könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, München, Mannheim, das war auch ein bisschen eine andere Mentalität in der Mannschaft. Tue ich den Jungs damit Unrecht?
Ja, aber Mentalität ist ja immer auch eine Sache, das ist ja immer so ein Wort, Mentalität ist ja nicht nur rausgehen und alles reinhauen, ja, sondern du musst einfach vorbereitet sein. Ja, das ist, ich weiß auch, der größte Boxer aller Zeiten, Muhammad Ali, hat mal gesagt, also wenn ich, bevor ich rausgehe und den Kampf kämpfe, weiß ich schon, bin ich mir schon ziemlich klar, ob ich gewinne oder verliere, aber es geht immer um die Vorbereitung. Natürlich haben wir nicht so viel Zeit, die Spiele kommen schnell hintereinander, aber Mentalität ist, das ist der Mindset, aber den musst du jeden Tag an den Tag legen und nicht nur, wenn es eng wird, sondern der muss jeden Tag, muss der da sein. Wie ist mein Fokus? Wie ist mein Mindset? Wie ist mein Commitment, um hier jeden Tag alles zu tun, um dann am Spieltag rausgehen zu können und zu wissen, wir sind super vorbereitet. Und wenn wir jetzt auch noch dann wirklich alles reinhauen, was wir uns vorgenommen haben, dann haben wir immer eine Möglichkeit zu gewinnen. Aber wie gesagt, es geht nicht, wenn Freitagabends Licht angeht, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir Mentalität an den Tag legen. Mentalität erarbeitet man sich oder, wie gesagt, hat man jeden Tag. Ja, nur dann kann man erfolgreich sein.
Du hast vorhin von Stellschrauben in einer deiner ersten Antworten gesprochen. Ich weiß, es ist noch zu früh für eine Analyse. Das will ich dich auch gar nicht jetzt verleiten in irgendeiner Form. Aber gibst du uns eine Stellschraube, die ihr verändert habt? Ein ganz konkretes Beispiel, das uns so ein bisschen weiterhilft, um zu verstehen?
Ja, ich denke einfach, wir haben uns jeden Tag, wie gesagt, konzentriert. Ja, ich habe von Anfang an gefordert, egal ob wir jetzt Videoanalyse machen, ob wir Off-Ice-Training machen, ob wir auch wie wir uns außerhalb vom Stadion verhalten, dass wir einfach einen guten Fokus brauchen, natürlich immer einen guten Rhythmus mit Entspannung und Anspannung, aber wir brauchen einfach die richtige Mentalität, unseren Job auszuführen. Ja, und dann geht's natürlich weiter ins Eishockey-Technische, dass es natürlich wichtig ist, auch jeden Tag im Training Dinge richtig umzusetzen. Natürlich ist es unsere Aufgabe als Trainer, dann auch die Jungs so zu führen, ihnen im Training so und so Vorgaben zu geben und da sie aufs Spiel vorzubereiten und sie zu führen. Ja, ich denke, ist uns sehr gut gelungen. Und wie gesagt, großes Ziel war eben auf dem Eis, die fünf Leute plus Torwart als Einheit aufzutreten und sich an Vorgaben alle gemeinsam zu halten. Ja, und dann kommt natürlich noch der Kampf dazu und der letzte Wille dann oft mal, weil die Spiele sind alle knapp. Aber wie gesagt, der große Punkt war immer die Vorbereitung aufs Spiel, die Nachbereitung des Spiels. Wir haben immer wieder analysiert, was man besser machen können, besser machen müssen, auch zum Beispiel jetzt nach dem Spiel in Mannheim, wo sicherlich vieles sehr gut war. Aber wir haben ganz klar angesprochen, was wir noch verbessern müssen, um auch konstant erfolgreich zu sein. Ja, es ist ja immer das eine, man sagt ja immer so schön, man sollte sich nie in einen Sieg quasi verlieben, sondern man sollte sich immer das genießen, was zu Siegen führt. Und das ist eben die Vorbereitung, die harte Arbeit, die dann am Spiel, wenn man rausgeht, Spiel sollte in Anführungsstrichen immer leichter sein als die Vorbereitung und das Training, weil im Spiel sollte man eigentlich mit so einem guten Gefühl rausgehen, dass man alles abrufen kann. Und dann, ja, und dann kann es auch sicher sein, dass man immer wieder mal verliert. Aber man muss nicht so geknickt sein, war gut vorbereitet und hat alles gegeben. Und ich denke, das haben die Jungs sehr schnell umgesetzt und sehr schnell verstanden, dass es nur mit Disziplin und absolutem Commitment geht.
Ich erinnere mich noch gut an eines unserer ersten Gespräche, was wir geführt haben. Da habe ich dich gefragt, aber Trainer machst nicht. Dann warst du Trainer, jetzt bist du ein erfolgreicher Trainer.
Hör auf.
Ich will ja, was denn?
Wenn du jetzt die Frage stellen willst.
Ja. Aber weitermachen, nein, das würde ich Ihnen auf gar keinen Fall sagen.
Ich würde sagen, das wäre wirklich.
Können wir davon ausgehen, dass deine Trainerkarriere in zwei Spielen endet? Wollte ich ihn fragen. War das die Frage, die okay ist?
Ob meine komplette Trainerkarriere dann endet, das.
Nein, aber nur am Sonntag,
weiß ich okay, nicht.
Besser ja, formulieren.
Auf zumindest gehe ich davon aus, dass ich nächste Saison hier nicht Trainer sein werde. Weil, wie gesagt, ich bin ja ein großer Befürworter, dass man eben die Sache professionell angehen muss, eben, dass der Manager ist und das Trainerteam ist, man natürlich eng zusammenarbeitet und an einem Strang zieht. Aber wie gesagt, es gibt genug zu tun in den verschiedenen Positionen, ja. Und wie gesagt, jetzt, ich ja vorher betont habe, es ist nicht möglich, über 8-9 Monate jeden Tag dieses Pensum zu fahren, ja. Natürlich macht man es gerne und macht es dann auch gerne. Man muss es dann auch gerne machen, man muss es dann auch mit Leidenschaft machen, aber da ist sicherlich kein Dauerzustand.
Die Fans erwarten nach Ende einer Saison wieder mal mit gerade so zwei Spieltage vor Ende und von der Schippe gesprungen, eine intensive kritische Auseinandersetzung. Können Sie das eigentlich von dir in diesem Jahr erwarten als sportlicher Leiter? Im Hinblick auf das, was kommt, oder ist dafür dein Anteil an dieser Saison eigentlich zu gering gewesen, aufgrund der zeitlichen Komponente, dass du wirklich in eine intensive Betrachtung einsteigen kannst?
Ja gut, sicherlich. Ich bin jetzt erst seit Januar hier, aber es hat mir jetzt schon gewisse Zeit gegeben, auch Dinge genauer kennenzulernen, Dinge zu analysieren. Ist von mir wird es keine Analyse über die gesamte Saison geben, weil das ist steht mir auch nicht zu. Ich kann das jetzt beurteilen, was in letzter Zeit war. Und ich denke, wichtig ist einfach auch, dass wir in die Zukunft schauen.
Wird deine Arbeit als Sportdirektor mit dem heutigen Tag einfacher? Das heißt, wenn du morgen dein Handy in die Hand nimmst und drei Leute anrufst, sagen die, okay, jetzt können wir darüber reden, wie wir das Ganze wollen. Ist das so einfach, wie wir uns das jetzt gerade im bunten, blau-weißen Himmel ausmalen?
Ja, es ist sicher einfacher jetzt geworden, weil natürlich gab es jetzt in letzter Zeit auch immer viele Gespräche, aber klar, mit jedem Spieler, Trainer, mit dem du sprichst, natürlich wollen die DL spielen, coachen, wie auch immer. Und es wird jetzt sicher in dem Punkt einfacher, mit Spielern, Agenten, Trainern zu sprechen, weil man eben die Gewissheit hat, dass wir nächstes Jahr in der DL spielen.
Dann nur noch ein letzter Punkt. Zwei Spiele stehen noch an. Einmal Westderby Köln. Das kann eine Riesenparty werden. Das soll eine Riesenparty werden für alle, die mitfahren. Dann am Freitag noch das Spiel gegen Augsburg, was für Augsburg entscheidend sein könnte, je nachdem, wie das am Dienstag gegen Düsseldorf ausgeht. Was ist von den Roosters zu erwarten und wie schwer ist es vor allen Dingen jetzt auch, diese Anspannung, diese Konzentration, die du ja gerade beschrieben hast, so hoch zu halten, dass die Roosters weiterhin ein Gegner sein werden?
Ja, ich denke, wie du sagst, es gibt, ich habe den Jungs heute gesagt, dass wir natürlich aus Respekt der ganzen Sache gegenüber, den Fans gegenüber und auch der Sportlichkeit in der Liga, den Gegnern, den anderen Mannschaften gegenüber, dass wir weiterhin alles reinhauen müssen. Dienstag in Köln, wie du sagst, könnte eine große Party werden, kann aber erst Dienstag. Ich denke, Köln hat heute Platz 6 sicher gemacht. Aber beide Mannschaften, also wenn ich davon sprechen darf, sollten den vielen Fans, den vielen mitgereisten Fans, denen wollen wir natürlich eine Top-Leistung bieten, und aber auch insgesamt wollen wir ja natürlich weiter für Werbung für den Eishockeysport und den DL machen und da alles reinhauen. Und am Freitag, Punkt 1 ist natürlich, geht's hier vom eigenen Publikum nochmal, um alles zu geben, ja, einen schönen Abschluss zu haben. Und natürlich ist auch die Lage der Liga, also die könnte am Freitag noch, können wir noch Zünglein an der Waage sein, und da gebührt es natürlich dem Respekt allen anderen Mannschaften gegenüber, dass wir hier so auftreten und voll auf Sieg spielen.
Der letzte Punkt. Du wirkst jetzt auch in diesem Gespräch so abgeklärt, so ruhig. Ist das der echte Franz Fritzmeier, oder zügelst du dich jetzt schon, und wie gehst du aus dir raus, um zu sagen, so, jetzt kann ich das Projekt ja eigentlich wirklich angehen, weil das stand ja immer noch im Weg, dieser Klassenerhalt, der es sein musste, um jetzt das zu starten, was du eigentlich starten wolltest?
Ja, sicher. Es ist halt so, wenn man mal gesehen hat, an der Bank war ich ja jetzt schon auch relativ emotional und aber dann auch wieder ruhig, weil man weiß natürlich auch, oder man es gibt immer eine Dinge. Ich bin jetzt schon relativ erfahren, würde ich sagen, und in der Ruhe liegt, auch wenn es so ein Sprichwort nur ist, liegt viel Kraft. Und liegt viel Stärke, und dann hat man auch immer einen klaren Kopf, auch wenn es natürlich nicht immer so einfach ist. Und natürlich war das jetzt schon auch anstrengend, ja, aber natürlich auch positiv anstrengend. Und wie gesagt, für mich ist jetzt auch wichtig, das Ganze sacken zu lassen und dann voll anzugreifen. Und ja, sicherlich, wie gesagt, bin ich innerlich sehr happy, dass es alles positiv ausgegangen ist, und freue mich auf die Zukunft, ja.
Stunde Spiel mit deinem Sohn, Weinchen mit deiner Frau oder ein Bier mit den Trainern? Was wählst du?
Ja, also gerne würde ich natürlich meine Familie heute sehen, aber leider sind die ja in Frankfurt beziehungsweise in Köln. Meine Frau ist ja echte Kölnerin, und mein Junge ist auch, mein Kleiner, der Lenny, ist auch in Köln geboren, deswegen sind es echte Karnevalisten und sind schon.
Fährst du morgen dann schon quasi, reist du nach Köln?
Nein, ich leider nicht, aber um kurz einen Einblick zu gewähren, meine Frau, mein Sohn Lenny, und die sind schon auf dem Weg nach Köln. Die Oma hat schon alles vorbereitet, um morgen den Rosenmontagszug immer von der gleichen Stelle, ja, am Marienplatz, wo die Oma wohnt, zu genießen, und es sind echte Kölner, echte Karnevalisten. Und ja, deswegen bleibt mir heute was jetzt. Aber schönes ist das Bier mit meinen Trainerkollegen.
Sagt Franz Fritzmeier, der Trainer der Iserlohn Roosters. Bald ist er nur noch Sportdirektor, auch da freuen wir uns drauf. Danke, Franz.
Noch eine Woche.
Danke euch.
Noch eine Woche.
Noch eine Woche.
Felix, siehst
du? Du hast noch eine Woche, ne?
Felix zählt schon die Tage.
Ja, der will mich mehr wieder bei sich mehr in der Nähe hier oben haben.
Genau. Ein bisschen unter Kontrolle halten
will
ich ja auch nicht.
Ich will das so gerne, dass ich jetzt gerade in dem Stuhl sitze, in dem du sonst immer sitzt.
Ja, genau.
Ja, dann bitte verpflichte du
noch eine Woche.
Spieler, okay? Muss ich hier wieder, dann müssen wir uns auch wieder einen neuen Raum suchen, ne? für unsere Podcasts.
Wieso, da kann er noch machen. Also ich finde schon, der Podcast-Raum ist hier schon wichtig. Jo. Wir haben es zweimal in diesem Raum zum Klassenerhalt geschafft. Ne?
Ja, stimmt.
Ja. Kriegen wir hin.
Gut, Gesetz ist Gesetz. Danke, Franz.
Danke euch auch.
So, das war der Fritzmeier, Franz. Ja. Und jetzt haben wir den nächsten da, den Handschuh-Peter.
Guten Abend,
Mann. Guten Abend.
Oh, wer den, jetzt sind wir wieder, ich weiß aber schon mal, aber wer den Podcast jetzt zum Einschlafen hört, der hat gute Karten bei der Stimme.
Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Die sonore Stimme ist ja zurück im
Podcast. Aber wollte ich sagen, zieh das Mikro vielleicht trotzdem ein bisschen runter, weil sonst.
Ja, ich hab schon registriert.
Wird zu kuschelig.
Also der Franz wirkte gerade ehrlicherweise so nicht mit der ganz großen Euphorie, sondern eher, wie sagte er, in der Ruhe liegt meine Kraft. Wie hast du diesen Tag am Ende überlebt?
Am Ende habe ich ihn recht gut überlebt, weil wir ja tatsächlich, sage ich mal, sportlich heute nicht ganz so spannend gemacht haben, auch wenn die letzten 3-4 Minuten vielleicht nochmal so ein bisschen das Zittern vielleicht aufkam, so typisch oder so, wir müssen es nochmal spannend machen, aber ich bin tatsächlich heute schon hier hingefahren mit dem Gefühl, das schaffen wir heute, weil die beiden Auswärtssiege in München und in Mannheim, die waren für mich der Klassenerhalt und es war für mich keine Frage, dass wir das Ding heute gewinnen.
War das auch so ein bisschen um dich rum bei den vielen Leuten, die du so kennst, mit denen du quatscht vorher, war das bei den anderen auch so oder hatten die schon mehr Zweifel als du selbst?
Es ging von bis, also es war, ein paar waren in meine Richtung, ein paar waren auch immer noch am Zweifeln, ein paar haben die Tabelle nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es tatsächlich mit dem Sieg heute schon durch ist. Und dann haben die anderen beiden ja sogar noch besser für uns gespielt, so dass es auch keinen Zweifel gab mit der Tordifferenz oder so. Aber 20 Tore aufholen in 3 Spielen, da hätte ich mir jetzt keinen Kopf mehr drum gemacht.
Nee, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Wobei jetzt können wir ja schön über Szenarien, die Gott sei Dank nicht eintreten werden, aber es wäre ja schon auch zumindest von außen betrachtet nicht uninteressant gewesen zu sehen, okay, wenn Augsburg hier hinkommt, vielleicht 3 Punkte dahinter ist und irgendwie, keine Ahnung, 10-12 Tore aufholen muss, das heißt, sie müssen hier 6-7-0 gewinnen.
Ja, du nimmst in der zweiten Minute dein Tor, das erste
Da denkst raus. Du, da, also das wäre glaube ich, auch nochmal.
Also ich persönlich bin froh, dass dieses Szenario gänzlich an uns vorbei ist. Ja.
Wir haben das letztes Jahr schon mal besprochen.
Also ich hätte jetzt kein Endspiel gehabt und wir haben auch schon, ich habe auch schon Endspiele gesehen, die wir verloren haben, wo auch du oder da war, unter anderem gegen Essen damals, was ja auch ein Derby in dem Fall sogar war, wo wir 3-2 verloren hatten, wir einen Penalty hatten, Girolo hätte ihn reinmachen können und Scheiße, wir hätten das Ding gewonnen und sind dann abgestiegen und sind dann auch nur glücklicherweise in der Liga geblieben, weil Füssen in der Saison pleite gegangen ist. Das war auch so ein Spitz-auf-Knopf-Spiel, wo wir uns alle sicher waren, wir gewinnen das heute.
Naja, das ist wirklich crazy. Also man muss ja auch den Tag, das haben wir jetzt gerade mit Franz nicht gemacht, deshalb lassen wir ihn nochmal einmal so ein bisschen Revue passieren. Also es begann, wie gesagt, mit dem frühen Treffer der Nürnberger Ice Tigers im Spiel gegen Düsseldorf. Düsseldorf dreht das Ding, führt 3-1. Nürnberg kommt zurück, 3-3. Dann gewinnen sie es in der Verlängerung. Hier geht's los. Augsburg führte relativ schnell 1-0. Die Roosters führten relativ schnell 1-0, 2-0. Dann führte irgendwann Augsburg 3-0, letztes Drittel, die Roosters eigentlich mit der komfortablen 3-1-Führung. Und dann passierte, was kaum einer für möglich gehalten hat, Köln kommt zurück in einem Drittel, macht 4 Tore, gewinnt das Ding in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion, wo es noch nie leicht war, Eishockey zu spielen für den Gast. Und damit hat jetzt Düsseldorf die besseren Karten, kann das Ding machen im eigenen Endspiel sozusagen am Dienstag. Zwischen 2 Mannschaften, die alles andere als gefestigt sind, glaube ich, im Kopf. Also da möchte ich in keinerlei Klamotten stecken. Das hat man definitiv gesagt.
Wobei, man muss schon da sehen, Augsburg hat sich natürlich auch richtig was genommen. Weil mit dem Heimsieg wären die punktgleich gewesen, die beiden. Und dann hätte bei auch deren besserer Tordifferenz hätte dann ein Sieg gegen Düsseldorf gereicht, um die Klasse schon klar zu machen.
Das Krasse ist, die DEL hatte lange eine falsche Tabelle heute auf der, zumindest in der App. Da stand 48-48 und die Roosters bei 53. Und ich dachte mir im ersten Moment, da haben wir es doch noch, warum feiern die alle? Bis ich gemerkt habe, also 5000, brauchte 3 Sekunden.
Irgendwie. 5000 Mann sind richtig am Eskalieren, aber Mirko weiß es besser.
Wollte ich mal nicht das so früh. Kleine Arschloch hat immer noch die
besten Das war ja jetzt tatsächlich auch noch der Vorteil, dass die beiden am Dienstag nochmal gegeneinander spielen und somit in der Konstellation ja irgendeiner auf der Strecke bleibt, selbst bei 2 oder 1 Punkt.
Aber also man muss schon sagen, das Jahr war irgendwie.
Ich brauch's eigentlich nicht, also.
Du, da sind wir beiden schon zu zweit. Wir sind zu alt für so eine Scheiße. Das ist einfach so. Wir sind auch zu dick für so eine Scheiße, weil das kostet die Dicken noch mehr Nerven als die Schlanken. Guck dir Felix an, der sieht aus wie das blühende Leben. Das haben wir nicht geschafft.
Dankeschön.
Bitteschön.
Hör ich nicht mehr so häufig.
Naja, aber wir müssen, also wir wollen heute, ich habe das auch schon am Anfang des Podcasts gesagt, jetzt mal eine wirkliche Analyse dieser Saison. Dafür ist es einfach noch zu früh. Aber ich will eine Sache auch sportlich so ein bisschen mit euch diskutieren. Also natürlich waren da heute auch ein paar Jungs auf dem Eis, die wir letztes Jahr noch nicht hier hatten. Aber die, die es gemacht haben, waren zum großen Teil die auch wieder, die es im letzten Jahr gemacht haben. Oder ist das ein Fehler von mir, also so den Eindruck zu haben?
Rein im Spiel heute bin ich also der Meinung, da kann ich keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Da war vom ersten Spieler 1 bis Spieler, was weiß ich hier, 20, 22, da hat jeder sein Schärflein zu beigetragen. Auch Leute wie Alberg oder so und Nilek, da war jeder war on point und hat heute aufgezeigt, dass die Punkte hier bleiben. Und sie haben es auch das ganze Spiel komplett durchgezogen. Und wie gesagt, ich bin schon mit einem guten Gefühl hier hingekommen. War mir klar, dass es so läuft.
Ich weiß, was du meinst. Nämlich, dass also zum Beispiel wie ein Boland zurückkam nach seiner Verletzung jetzt auch, nicht nur heute, sondern insgesamt
gespielt hat. Ein Jeneke plötzlich wieder den Dreh gekriegt hat.
An der Stelle nochmal liebe Grüße an alle, die der Meinung sind, den könnte man ja gar nicht mehr spielen lassen nach den Spielen in Mannheim und München. War mir persönlich auch eine Genugtuung für alle, die sich da das Maul drüber zerrissen haben, aber das nur am Rande.
Anto, magst du das kurz kommentieren, bevor ich das vergesse?
Du meinst den Sieger oder meinst du den Torhüter?
Nee, ich meine den Torhüter. Magst du das kommentieren?
Also ich habe jetzt kein Problem. Ich sehe das Problem, dass viele Leute mit Jenik ein Problem haben, aber ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich schon eher bei dir tendenziell.
Gut. sonst wäre die Stimmung hier ganz schnell gekippt. Nein, aber dann hast du einen Boland, der wieder kam. Sigi hat ja über die ganze Saison fast schon ein Stück draufgepackt, aber jetzt in der Phase auch nochmal. Taro sicherlich mit dem Jahreswechsel spätestens davor eigentlich auch schon nochmal auch mehr Verantwortung übernommen. Wie DC das Ding dann heute zum 4-1 unter das Dach hängt, habe ich letztes Jahr auch schon das ein oder andere Mal in der entscheidenden Phase gesehen.
Das war jetzt nicht überraschend, genau.
Ich glaube schon, dass es uns zumindest nicht geschadet hat, dass der Kern des Kaders mit derartigen Situationen in der Vergangenheit auch schon mal konfrontiert war. Das ist definitiv so.
Also es hat ein Stück weit geholfen. Letztlich, wenn wir diese Saison betrachten insgesamt, wie fällt dein erstmal Fazit aus, weil ich denke, du musst auch noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor du das alles wirklich kapiert hast.
Also erstmal, ich würde lügen, ich hatte zwischendurch auch ein paar Phasen so um Dezember rum, wo ich gedacht habe, wie soll das funktionieren, wie sollen wir den Abstieg vermeiden, weil sag mal, selbst Spiele, wo wir drauf und dran waren, haben wir nicht gezogen und da war ich mir zwischendurch schon sehr unsicher, muss ich sagen. Dann spielten wir zu Hause gegen Straubing, ein Spiel, wo praktisch gar nichts zu sehen war. Also da muss man sich nichts vormachen. Da war weder Kampf noch Einstellung. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel war. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Um dann im Prinzip dann in Mannheim und in München zu gewinnen. Also das völlig andere Gesicht auf einmal dann zu sehen, drei Tage später. Und das war für mich dann ein Moment, wo für mich klar war, wir bleiben jetzt drin. Das waren für mich die beiden Game-Winner für die Saison.
Ich weiß noch, dass wir hier gesessen haben, Felix und ich, in diesem Podcast ganz am Anfang im Sommer und gesagt haben, boah, die Mannschaft hat Qualität. Und dann ging diese Saison los und ich habe das sehr ähnlich erlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast an manchen Abenden gedacht, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. Also das, was da steht, stimmt doch mit dem nicht überein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesem Jahr unglaublich schwer getan, das zu verstehen, weil, also ich habe schlechte Mannschaften verlieren sehen. Das ist total okay. Aber da hattest du irgendwie keine Erwartung von dem, was kommt. In diesem Jahr habe ich eine, wenn ich jetzt qualitätsvoll sage, ist das vielleicht auch ein Hauch übertrieben, weil ich glaube, man müsste mal irgendwann das Geld, das man wirklich ausgegeben hat, neben die Qualität legen und dann sich ein Urteil machen. Das wird uns beiden nicht gelingen, weil wir die Zahlen nicht kriegen werden. Aber ich habe immer gedacht, diese Mannschaft ist besser als das, was sie über weite Strecken gezeigt hat. Und wenn ich mir München und Mannheim angucke, dann waren da die gleichen Fehler drin, die sie gemacht haben, auch vorher. Aber sie hatten eine andere Form von Qualität auf dem Eis. Und das war eigentlich das, wo ich gehofft hatte, es öfter zu sehen.
Es sind natürlich auch einige Leute dabei, die ihren Torinstinkt auch wiedergefunden haben. Cornell, Wörtern. Ich sag mal, wenn man so die erste Hälfte von der Saison sieht, muss man einfach sagen, dass da, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 4 oder 5 oder 6 sogar, die da irgendwo bei ein oder zwei Toren rum gekrebst sind Ausländer und das ist natürlich für einen Standort wie Iserlohn eine Katastrophe. Unabhängig vom Einsatz, den sie bringen, also die Performance war schon schlecht und die haben zum Glück zur richtigen Zeit ihre Performance wiedergefunden und du hast natürlich mit Ziegler einen gehabt, der praktisch einen Ausländerstelle im Prinzip mit seinen Punkten aufgefangen hat, auch über die ganze Saison beständig gepunktet hat, was man eigentlich von dem einen oder anderen Ausländer hätte erwarten müssen und auch können.
Sag den Namen nie wieder, ich fange an zu weinen.
Und nein, was vielleicht noch, um bei dem Themenkomplex zu bleiben, auch nicht ganz unwichtig war, war, dass Christian Thomas komplett eingeschlagen ist.
Das stimmt, das war die beste Januarverpflichtung.
Der von so eine Impact-Pack von der Nachverpflichtung, die haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und das nicht nur in ein, zwei Spielen, sondern wirklich über die komplette...
Der hat heute ja auch wieder gepunktet.
Komplette Spiele, die er da hat.
Damit nach wie vor bei einem Punkt pro Spiel im Schnitt in zwischen 12 Spielen. Ist nicht so verkehrt, zeigt aber, glaube ich, auch, weil du siehst ja, du hast ja heute auch wieder gesehen, das Tor in Mannheim war ja, also das ist ja kein Zufall gewesen, sondern hast du gesehen, okay, der stellt sich da hin und nagelt das Ding, hätte heute fast wieder so eingeschossen, ne? Der ist topfit, hat Speed, hat einen guten Schuss, gutes Spielverständnis.
Also den würde ich auch mal fragen, was er nächstes Jahr macht.
Ich bin mir sehr sicher, dass das passiert ist. Nein, aber ich glaube, dass da alle Beteiligten zu dem Zeitpunkt, auch wenn es an der anderen Stelle vielleicht mal nicht ganz richtig kommuniziert oder wiedergegeben wurde, aber wir haben es ja immer wieder auch gesagt, da haben sich zu dem Zeitpunkt der Verpflichtung alle Beteiligten schon, glaube ich, die richtigen Gedanken gemacht und dann auch die richtige Entscheidung
getroffen. Aber da sind wir dann auch beim Kern, das musst du jetzt nicht kommentieren, das können Hanto und ich vielleicht nochmal machen. Da sind wir dann auch schon beim Kern. Ich fand es ganz interessant, diese Diskussion hinterher zu verfolgen, wer hat den eigentlich verpflichtet? Und ich habe sehr früh auch, ich weiß nicht, ob du es im IKZ gelesen hast, diese Aussage, also über den Co-Trainer entscheide ich. Jetzt wollen wir Duck um Gottes Willen, weil er im letzten Jahr so viel getan hat für diesen Verein, nicht hinterhertreten. Das hat er überhaupt nicht verdient. Das gehört sich auch nicht. Aber die Frage, die ich dir stellen will, ist schon, war es denn jetzt richtig, dass man es getan hat oder war es nicht richtig? Also das Ergebnis würde dafür sprechen, aber das vielleicht ein bisschen kratzt vielleicht nur zu sehr an der Oberfläche.
Sag mal, insgesamt ist es vielleicht... Wäre es jetzt vermessen zu sagen, wenn ich jetzt sagen würde, es war richtig oder nicht richtig. Es gab Situationen, wo ich persönlich vielleicht, und da bin ich vollkommen bei dir, ich bin Dag auch unendlich dankbar für das, was er letztes Jahr geleistet hat. Das sehe ich zu einem sehr, sehr großen Teil bei ihm, weil die Mannschaft da bei Laune zu halten im letzten Jahr war großartig. Und trotzdem hätte ich wahrscheinlich, wenn ich persönlich was zu sagen gehabt hätte, ja, im Dezember rum wäre schon mein Moment gewesen, wo ich glaube, reagiert hätte, weil du hast in allen Entscheidungen, die ja sportlich, was drumherum ist, will ich gar nicht bewerten, weiß ich auch nicht, aber rein sportlich, was man so von außen aus meiner Position sehen konnte, du hast keine Verbesserung gesehen, seine Entscheidungen waren teilweise fragwürdig mit dem Überbelasten der Topspieler in den Spielen, umzustellen, relativ früh auf zwei Reihen und dann im letzten Drittel die Power nicht mehr zu haben, weil da sprachen ja dann auch noch die Ergebnisse dagegen. Wenn das jetzt wenigstens noch erfolgreich gewesen wäre, hätte er auch alle Argumente auf seiner Seite gehabt, aber rein sportlich war da schon für meine Begriffe auch kein Einsehen und man hat da auch schon gehört, dass der eine oder andere zumindest mal mit ihm darüber gesprochen hat und trotzdem hat er sein Ding durchgezogen und das fand ich eigentlich schade. Und das Nachtreten fand ich sowieso schade, weil das gehört sich weder für die eine noch für die andere Seite, auch wenn es vielleicht in dem Moment für die eine Seite unglücklich ist, dass es so abläuft.
Gut, die Stelle zu vertiefen, glaube ich, lohnt sich nicht. Die entscheidende Frage hast du damit auch ein Stück weit beantwortet, ob es richtig war, das zu tun. Und was hast du vom Fritz Meier gesehen jetzt, auch als Trainer? Also ich habe ihm gerade versucht, das Versprechen abzunehmen, dass er noch zwei Spieltage Trainer ist am Seilersee und sich dann auf einen anderen Job konzentrieren soll. Aber was hast du von ihm gesehen? Was ist dein Eindruck da?
Also um es da vorwegzunehmen, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass er seine Performance abseits des Eises dann an den Tag legt und dass das jetzt wirklich eine Ausnahme war, weil das ist auch keine Lösung, die vielleicht jedes Jahr greifen können sollen müsste. Deswegen soll er seinen Managerjob machen und den soll er gut machen und da setze ich auch große Hoffnungen rein. Aber was man bei ihm auf jeden Fall gesehen hat, er hat die Last auf viele Schultern verteilt und er hat in den Spielen, die er jetzt geleitet hat, hat er das schon auf alle Spieler verteilt. Und man konnte merken, dass die Reihen dadurch auch an Tiefe gewonnen haben, an Stärke gewonnen haben. Auch die dritte Reihe und auch die vierte Reihe, die ihre Eiszeit dann auch noch gekriegt hat. Und das ist das moderne Eishockey. Du kannst nicht mehr mit zwei Reihen heute spielen. Und das hat er geändert. Und ich glaube, das war mit ein entscheidender Faktor. Wie gesagt, in der Kabine bin ich nicht dabei, wie er jetzt seine Motivationsansprachen gehalten hat. Keine Ahnung. Aber zu sehen war halt breit, dass man es auf viele Schultern verteilt. Und denke, das war auch das Erfolgsrezept.
Wir haben auch gerade schon drüber gesprochen. War es eine Frage der Ehre, die viele gepackt hat? War es eine sportliche Weiterentwicklung? Ich sag auch, das ist genauso in der Mitte. Also ich glaube, dass ein paar Jungs echt gesagt haben, ey, mit mir nicht, ich steige hier nicht ab. Das ist das eine. Das andere, aber wenn du dir Details anschaust und das Spielsystem hat sich ja verändert. Wir sagen immer die alte Jari-Parsan-Variante. Das heißt, wir igeln uns ein, um sozusagen den eigenen Torraum zu beschützen, wie es geht. Und wenn der Gegner 80 Mal aufs Tor schießt, ist es kacke für einen Torhüter, aber es ist uns eigentlich egal. Zu diesem sehr einfachen Konzept zurückzukehren, ist zwar tragisch, einerseits mit einer vermeintlich talentierten Mannschaft, aber sie war erfolgsversprechend.
Ich glaube aber auch, dass das nicht die grundsätzliche Herangehensweise war, sondern du hast ja, das waren so die Basics, wo du dich dann immer drauf verlassen konntest.
Die man
vorher
nicht hatte.
Genau.
Die man jetzt plötzlich hatte
dann
und das war ein Grundsatz.
Aber aus der Position raus zum Beispiel, weil Schwenning war heute auch ein denkbar ungünstiger Gegner für genau die Taktik, weil der deren Spiel, so viel der zum Beispiel auch das erste Gegentor, ob es jetzt Powerplay war oder nicht, aber aus so einem Abfälschern, du hast ja ganz oft gesehen, dass die Scheibe da vors Tor gelöffelt wurde quasi und dann sollte jemand abfälschen und da geht über kurz oder lang ja auch einer rein. Aber ich fand zum Beispiel in der Phase, wo dann das 4-1 fiel heute, hattest du vorher ja durchaus auch deine Offensivaktion, hast Druck gemacht, hast die dann auch so ein bisschen festgespielt. Und ich glaube, dass diese, ja, auf der Basis von dem, was du gerade gesagt hast, aber dann trotzdem auch eine gewisse Variabilität, die aufgrund der Qualität im Kader dann auch entsteht, dass das letztlich auch das Entscheidende war. Ich meine, dass du, hast ja auch in München-Mannheim auch gesehen, dass du Phasen hast, wie man im Fußball sagt man immer so schön, wo du leiden musst, wo du das eben machen musst, wo du Schüsse blocken musst. Aber wenn dann in München ein Tyler Boland, der zwei Buden macht, dann auch noch, glaube ich, 5 oder 6 Schüsse blockt, oder wie viele das waren, insgesamt noch 20.
Da haben
20.
Ein paar richtig wehgetan.
Jo, insgesamt waren es, glaube ich, 20 oder so. Dann kann man natürlich sagen, ja, die stellen sich da hinten rein und München ist zu blöd und schießt die einfach immer an. Oder du sagst eben, dass es auch ein Stück weit ja, Kalkül ist, um dann im richtigen Moment zuschlagen zu können. Ne? Der Erfolg gibt dir am Ende des Tages recht. Und ich glaube, das beantwortet hinten raus dann auch die Frage, war es richtig oder nicht. Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Insofern, wenn man es von hinten erzählt, war es definitiv die richtige Entscheidung. Wenn du es nicht geschafft hättest, wäre sie es nicht gewesen.
Sag mal, das Torhüterspiel ist natürlich auch immer deutlich einfacher, wenn alle 5 Leute mitmachen. Und ich sag mal, das war heute eigentlich für meine Begriffe auch so ein Spiel, wo man es gesehen hat, auch in München und in Mannheim fand ich das. Alle haben mitgemacht. Und dann sind eben halt die Schüsse nicht in so einer hundertprozentigen Position, wenn alle mitmachen. Dann steht man entweder dazwischen, er wird abgefälscht, abgelenkt, wie auch immer. Und das macht es natürlich auch für einen Torhüter, für Jeneke oder für Hane, wer auch immer da im Tor steht, natürlich viel einfacher, als wenn die teilweise frei vom Tor stehen oder man den Spieler nicht wegräumt, der abfälschen kann. Und dafür sind die großen Mannschaften dann einfach zu gut, weil die haben ihre Leute da vom Tor und die kriegen dann auch den Schläger oder irgendwas an die Scheibe. Und das ist auch was man vielleicht da Dagner so ein bisschen vorwerfen kann. Ich bin auch ein Verfechter dafür, wenn man irgendwie so eine Grundsatztaktik hat und die dann umsetzen will. Und dann muss aber irgendwann der Punkt kommen, wo man dann erkennt, und das zeichnet für mich dann wieder den Guten oder unterscheidet den Guten vom sehr guten Trainer, der dann erkennt, es funktioniert so nicht, die Truppe nimmt das nicht an, aus welchen Gründen auch immer. Da muss ich halt was ändern, da muss ich was umstellen. Und das hat man bei Duck überhaupt nicht gesehen. Also es hat ja, wie gesagt, nicht funktioniert. Und da muss ich einfach an mir und an allem arbeiten, dass sich da was ändert.
Und ob er da die Kraft für hatte, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, ich glaube, du sprichst ja auch nicht immer nur bei den Trainer, sondern das ist ja auch ein...
Das erwarte ich von jedem Trainer. Dass er erkennt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass eine Mannschaft was nicht umsetzen kann.
Was da in der Kabine passiert, ist ein hochfragiles Gebilde natürlich, tausendprozentig.
Naja, da sind wir halt beim Kardinalsfehler dieser Saison, was man jetzt gar nicht ansprechen will, das war halt ein Weiter-so auf der Trainerposition. Und da sage ich gar nicht, ob man jetzt von Duck irgendwas hätte machen müssen. Aber so es weiterzumachen, und wir haben im Sommer darüber gesprochen, auch öffentlich, glaube ich, ein Stück weit darüber gesprochen, dass es schon
nicht
mutig
doch du
ist.
Jetzt.
Ich weiß nicht, ob du öffentlich drüber gesprochen hast.
Nein, aber nicht, ich meine, wir haben ja damals im Sommer mit Doug drüber gesprochen. Also die Konstellation, wie sie jetzt war.
Er wollte sie so.
Genau, er wollte sie so, weil es, glaube ich, auch bewährt war. Man darf aber auch, und ich meine, das wissen wir jetzt in Iserlohn ja leider Gottes nur zu Genüge, es ist ein Riesenunterschied, ob jemand dann quasi als Feuerwehrmann eine Situation in eine Situation reinkommt und dann mit den Gegebenheiten arbeiten muss oder dann im Jahr drauf selber in der Verantwortung steht. Und das gilt, ich meine, Doug kennt diese Situation, ist erfahren genug gewesen, dass man ihm das durchaus zutrauen durfte. Aber ich glaube schon, dass es an der anderen Stelle nicht verkehrt gewesen wäre. Aber nochmal, von nachher ist man immer schlauer. An der einen oder anderen Stelle nicht verkehrt gewesen wäre, da nochmal den einen oder anderen neuen Impuls zu setzen an der Stelle. Ob das immer auf seine komplette Initiative hin hätte passieren müssen, glaube ich gar nicht, weil er hat vollkommen recht, wenn er sagt, ey, die leisten gute Arbeit, das funktioniert alles, es gibt für mich keinen Grund, irgendwas zu ändern. Aber ich glaube, da ist es dann auch ganz wichtig, dass zum Beispiel jetzt in der Position eines Sportdirektors du als Club auch einfach ein gewisses Korrektiv hast, das da sagt, ey, von draußen sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus. Und insofern ist das, glaube ich, auch der große Unterschied, weil Fakt ist, der Trainer, der jetzt den Klassenerhalt mitgemacht hat, der wird es nächstes Jahr definitiv nicht sein. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Siehst du, Schlagzeile nach dem letzten Spieltag, Roosters feuern Cheftrainer Fritz Meier. Er muss wieder den Sportdirektor machen.
Wie gesagt, da lebe ich gerne mit,
weil das stimmt nicht.
Soll sich voll auf seinen neuen
Job konzentrieren. Das stimmt nicht, wir haben gesagt, er macht es bis Saisonende, dementsprechend wird er nur nicht verlängert, wenn man so möchte.
Okay. Okay.
Nicht gefeuert.
Naja, aber da sind wir ja dann bei dem Thema. Also das ist mir, Hancho, und wie gesagt, es ist noch nicht das absolute Fazit, aber in dieser ganzen Saison ist mir diese Verpflichtung von dem Fritz Meier irgendwie nicht so nachhaltig bei vielen in Erinnerung geblieben. So scheint es zumindest mal. Ich weiß nicht, ich habe sehr lange drauf gewartet, bis dieser Sportdirektor irgendwo mal da war. Jetzt mal unabhängig von der Person. Aber es war einfach lange keiner zu finden. Dann hatte man ihn, man hatte aber nicht den Eindruck, dass alle gesagt haben, ja Gott sei Dank, er ist da. Was erwartest du jetzt von diesem Sportdirektor?
Also ich sag mal, Gott sei Dank ist er da, weil ich sehe ihn als erfahrenen Mann, der Erfahrung hat, oben wie unten. Also er wäre auch im Falle des Gaues wäre im Prinzip der Richtige gewesen. Und ich erwarte von ihm, ich sehe ihn erstmal als charakterlich gefestigten, starken Mann, dass er schon einiges bewirken kann. Und dass es auch wichtig ist, dass mal einer da ist, der tatsächlich mal von außen drauf guckt, zumindest schon mal in diesem Bereich. Das bringt uns, glaube ich, schon ein deutliches Stück nach vorne.
Das hätte er jetzt schon einmal getan, mit der Entscheidung, die er getroffen hat, den Laden selber zu schmeißen.
Hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Insofern muss man auch sein. Dann wäre er wahrscheinlich auch schon fast verbrannt.
Ich hätte fast die Frage gestellt, irgendwann, bist du eigentlich bescheuert? Aber okay. Das muss jeder für sich selber wissen.
Du hast ihm diese Frage mehrfach gestellt. Hier und er und noch viel häufiger off the records.
Naja, also, weil ich auch diese Hoffnung in mir getragen habe eigentlich, die du gerade formuliert hast, dass jemand da ist, der sowohl für die eine Liga als auch für die andere Liga jemand gewesen wäre, den man als kompetente Figur etwas aufbauen lassen kann. Kriegen wir jetzt so einen Aufbau tatsächlich? Was ist dafür notwendig?
Na gut, wie bei allen möglichen Aufbauten und Geschichten ist natürlich immer das Finanzielle schon mal notwendig, weil
dafür sind er
wird sicherlich auch seine Rahmenbedingungen haben und ob die so sind, bleiben, keine Ahnung.
Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal direkt wieder dazwischen.
Von Dr. Felix Reit.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Finanzielle da entscheidend für ist, sondern das sind Rahmenbedingungen, die es natürlich jetzt zu klären gilt oder wo du ja auch schon längst drüber gesprochen hast. Und im Rahmen dieser Möglichkeiten musst du dann halt gucken, dass du das Bestmögliche rausholst. Und ich glaube, oder ich werde Franz dringend ans Herz legen, und ich glaube aber auch nicht, dass er so arbeitet, aber das Thema Geld wird keines sein, dass du sagst, ja, können wir uns vielleicht nicht leisten oder und so weiter und so fort. Wir sind schon, wenn auch natürlich im unteren Bereich, aber durchaus wettbewerbsfähig in dieser Liga.
Warum hast du es dann dieses Jahr nicht geschafft?
Ja, aufgrund, weil vielleicht nicht alles optimal gelaufen ist. Das sind natürlich die Voraussetzungen, aber ich glaube schon, dass man aus diversen Fehlern lernen kann und das auch sollte. Und ich traue ihm durchaus zu, dass er das auch tut.
Das traue ich ihm auch zu.
Die Frage, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber also ich mag das nicht zu sagen, ja, das finanzielle.
Ja, aber es ist ja schon ein Faktor. Ich meine, da brauchen Sie sich ja nichts
mehr zu machen.
Es ist natürlich einfacher, mit einem gewissen Budget, was relativ gut ist, zu arbeiten,
als wenn du auf Kante genäht bist. Du kannst auch, jetzt hieß in Augsburg hieß es auch, ja, und jetzt investieren wir nochmal, pipapo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutlich mehr Kohle in den sportlichen Bereich insgesamt gesteckt haben dieses Jahr als wir. Jetzt ist es trotzdem so, dass die am Dienstag ein Endspiel um den Abstieg gegen Düsseldorf haben, ja. Das ist kein Automatismus, weder in die eine noch in das die andere nicht. Richtung. Ne?
Naja, aber ich finde es generell, um mal wegzukommen vom Geld, finde ich es tatsächlich spannend, was so ein Gestandener, was er de facto ist, mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich, Manager im Prinzip jetzt hinbringt, weil auch hier in Fankreisen war es ja immer so, dass wir den Auszubildenden dahingesteckt haben oder jemanden, der eigentlich gar nicht dafür geeignet ist und. Jetzt haben wir einen Fachmann da und ich denke mal, die Rahmenbedingungen werden da ähnlich sein, zumindest ähnlich, und dann bin ich schon gespannt, was kann dieser Mann jetzt aus dem Budget machen?
Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, Felix, warum du das so vehement thematisierst mit der Kohle, weil ich sage, du siehst ja, was Geld möglich machen kann im Hinblick auf Gaudet verpflichtet, McKiernan verpflichtet, Laurin Braun verpflichtet.
Ja, aber du hast ja heute gesehen, spielen die jetzt...
Warte. Ich wollte sagen, mal abseits des Sports bringt es zumindest Qualität rein, die zu Beginn einer Saison in einer gefestigten Mannschaft ein anderes Ding aufs Eis bringen könnte, als das jetzt der Fall gewesen ist. Geld spielt immer mehr in dieser Liga eine Rolle. Also, und ich sag, dabei geht's jetzt nicht um die großen Summen.
Gott bewahre.
Also, ich sag mal, dass die Iserlohn Roosters mal 1 Million mehr investieren können in die Mannschaft, dann würden wir uns mit einem guten Manager sicherlich hier am Seilersee sehr freudig einfach mal zurücklehnen können und mal gucken, was geht. Aber Geld spielt einfach eine Rolle.
Es ist halt
bei diesem Thema.
Ich finde, es ist halt etwas, wo man wo du nicht groß dran rumdoktern kannst. Ich meine, wir machen, das ist ja auch offensichtlich gut ersichtlich, machen abseits des Eises, gerade was das Thema also Geld verdienen angeht, wirklich in allen Bereichen, kann ich nur für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, eine sehr, sehr gute Arbeit. Fakt ist auch, es wird alles immer teurer und so. Aber nochmal, du bist da wettbewerbsfähig. Für mich ist das halt nichts, was du groß, also das ist gegeben, das ist eine Rahmenbedingung. Und das A und O ist es halt, da brauchst du nicht groß drüber zu diskutieren, das ist so. Und dann guckst du halt, wie können wir in diesem Rahmen das Bestmögliche rausholen? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das in der Vergangenheit vielleicht immer eher ein bisschen zu kurz kam. Ja. Und dann vielleicht dann doch, also ich meine, wir haben mal über einen ganz tiefen Kader gesprochen, wir haben mal über ganz viele Youngster gesprochen, wo du sagst, sorry, aber das können wir uns nicht leisten, weil das kostet halt alles auch Geld, was wir dann in dem Moment vielleicht nicht haben oder was an anderer Stelle ein bisschen sinnvoller eingesetzt ist. Vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, einen Plan zu erarbeiten, der vielleicht dann auch mal nicht nach einem Sommer dann wieder komplett über den Haufen geworfen werden muss.
Da kriegst du gerade ganz viele Nicken von Hanschow.
Ja, Plan.
Nein, das ist es ja. Also das glaube ich auch, da hast du vollkommen recht.
So, und da spielt am Ende, da spielt Geld dafür meiner Meinung nach keine Rolle, sondern das ist der Input, den du da reingibst, das ist die ich sage ja nicht, niemand beschwert sich hier, wenn wir jetzt nochmal 1 Million im Seilersee finden, dann werden wir die schon, aber dann ist auch die Frage, dann musst du deinen grundsätzlichen Plan vielleicht auch anpassen.
Du solltest vielleicht so formulieren, dass nicht Geld keine Rolle spielt, sondern dass man sagt, dass wenn wir die Roosters das Normale investieren, was sie investieren können, dann kann es spannend werden, was in der Entwicklung mit einem erfahrenen, Handschuh-Zitat,
richtig,
Sportdirektor wie Franz Fritzmeier möglich ist.
Und
ist das vielleicht die richtige Wiedergabe?
Absolut. Okay. Du bist nach wie vor ein Meister deines Fachs. Hut ab dafür. Aber
wir gehen bald auf den 100. Podcast zu. Ich liebe ihn einfach, weißt du.
Das ist halt der Unterschied in der Konstellation, ohne den Leuten, die denn in der Vergangenheit in der Verantwortung standen, zu nahe treten zu wollen. Aber so eine Konstellation, wie wir sie jetzt haben, hatten wir vorher einfach nicht auf der Position, auf zumindest der Verantwortlichkeit.
Lange nicht mehr.
Ja, ich glaube auch, also können wir Christian sagen oder Carsten hatte den Job so jetzt auch nie, weil es den damals, glaube ich, so noch nicht gab.
Ich sag das mal anders, ich mache Christian gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, dass du die Persönlichkeit brauchst, die auch sagt, so. Und das fand ich bei Franz halt bemerkenswert. Er kam rein und sagte, ich habe die Verantwortung. Und das kann ins Negative gehen, das kann ins Positive gehen, das wissen wir alle nicht, aber die Eier zu haben, zu sagen, ich habe die Verantwortung, lässt auf etwas hoffen.
Und Christian hat ja, dem kann man ja tatsächlich keinen Vorwurf machen, er hat ja mit Sicherheit im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste gemacht und auch das Beste für einen Verein tun wollen, also dann sein Herz hängt am Verein, da brauchen wir klar, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du diesen Job noch nie gemacht hast und wirst dann da auf einmal reingeschmissen. Also er hätte vielleicht was werden können, wenn er so einen Fritz Meier gehabt hätte, mit dem er vielleicht hätte 2-3 Jahre mitlaufen können, so eine Art Ausbildung will ich es mal nennen. Ich glaube, dann kannst du nochmal den letzten Schliff dir holen, aber es ist jetzt die richtige Entscheidung gewesen, so einen Mann zu holen und dann tatsächlich auch mal von außen, mal weg von diesen internen Besetzungen. Ich glaube, das hilft schon mal an der Stelle deutlich.
Was mich als letztes Thema für diesen Abend noch interessieren würde, wäre, was hat die Saison mit den Fans gemacht? Sind sie, also die Party war heute laut, die Unterstützung, die war auch da. Es war weit davon entfernt, was wir letztes Jahr gesehen haben, ganz natürlich, weil vielleicht auch die Enttäuschung so groß war über noch so eine Saison mit so viel Angst. Wie hast du das in diesem Jahr erlebt, Hanschu?
Also ich sag mal, die Fans waren eigentlich ähnlich gefasst wie im letzten Jahr, aber natürlich hat sich keiner gewünscht, dass wir wieder da unten rumspielen und dass es wieder bis fast zum Schluss auf Spitz auf Knopf steht. Das will keiner und natürlich hat das bei dem einen oder anderen auch aufs Gemüt gedrückt und hat auch die Leute teilweise unzufrieden werden lassen und das ist ja auch logisch. Ich meine, keiner wünscht sich das, aber wir wollen alle in die Playoffs, das ist eigentlich immer der Traum. Und das wäre für mich so ein Plan, mal irgendwie so eine Vision wieder zu haben, mal wie kann es gelingen, da wieder hinzukommen. Ich will nicht so weit greifen, wie Brück mal früher gesagt hat, wir wollen mehr Playoffs wie nicht rein, aber so ab und zu sollten wir mal irgendwie da hinkommen können, auch mit kleinem, schmalen Budget, wie auch immer, oder wettbewerbsfähig, wie du es genannt hast. Und diese Vision, die erwarte ich auch. Und da gehört nicht nur ein Sportdirektor dazu, da gehört natürlich so klar muss man es auch ansprechen, natürlich auch der Geschäftsführer und alle anderen, die da im Club was zu sagen haben, natürlich mit zu.
Haben wir Menschen verloren eigentlich in diesem Jahr?
Es gibt sicherlich in diesen Situationen immer Leute, die du verlierst. Das wirst du auch nicht verhindern können, aber es kommen auch genauso gut Leute wieder dazu. Ich meine, es ist ja eigentlich schon der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass man jetzt den höchsten Zuschauerschnitt ever hat. Also das ist ja eigentlich nicht zu fassen.
Liegt natürlich das nur liegt an der natürlich guten Arbeit von Herrn Dötsch. Ne?
Ich glaube,
jetzt mal einmal kurz Spaß beiseite, wo wir gerade bei dem Thema sind. Glaube ich schon, dass wir nicht auf allen Ebenen versagt haben in dieser Saison. Das ist mal definitiv so, sondern hier sind ganz viele gute Leute, die richtig gute Arbeit leisten. Und da klammere ich mich gerne aus. Meinetwegen lass diese Erfolge trotz meiner Arbeit sein und nicht deswegen. Aber ich glaube, dass man an der Stelle, Franz hat es ja gerade auch gesagt, es gibt so viele Leute, die sich tagtäglich über die Maßen komplett den Arsch aufreißen für den Laden hier und solche Marken dann auch möglich machen. Und ich glaube schon, dass das honoriert wird. Das Problem ist natürlich immer, dass die Performance auf dem Eis oder beziehungsweise dann auch eher die Ergebnisse und die sportliche Gesamtsituation nachvollziehbarerweise im Profisport die Dinge dann auch überstrahlen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir Leute gewonnen haben, vielleicht durch ja das, was wir als Club sind.
Aber warum war es so voll? Ich will den Handschuh noch mal fragen.
Da bin ich zu 100% von überzeugt, da ist der Abstieg schon dran schuld. Also ich glaube in so
Die Spannung
in okay. So Saisons wie so, weiß ich, wann ist er eingeführt worden, vor 4 oder 5 Jahren, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall davor war ja im Prinzip so ein Schaulaufen, so ein Auslaufen, wo viele, die unten standen, dann ihre Ausländer abgegeben haben und. Da holst du keinen mehr hinterm Ofen vor. Also die Spannung ist natürlich schon mit Schuld, dass der Laden hier voll ist. Das muss man ganz klar sagen.
Wie viel Hoffnung muss man jetzt eigentlich schüren, allesamt, im Hinblick auf das, was kommt? Also, dass es jetzt kann man sagen, schon wieder einen Neuanfang geben wird oder dass es einen echten Neuanfang geben wird, das kommt, Hanschu, oder?
In gewisser Weise muss schon ein Neuanfang kommen, logischerweise. Und ich sag mal, dieses Untenrumspielen gegen den Abstieg bis fast zum letzten Spieltag, das wird natürlich, gerade von den Leuten, die lange dabei sind, wird das immer schwieriger, die bei Laune zu halten, weil da sind schon viele drunter, die sich auch gerne an gute Zeiten zurückerinnern, sei es in der DL, sei es in der zweiten Liga und wo wir überall gespielt haben, Bundesliga, Oberliga, wo auch immer. Und die gerne diese Zeiten auch wieder haben wollen. Und alleine schon in der DL, ich meine, ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir Playoff gespielt haben, aber die Jahre werden immer mehr, wo da der Zeitraum zwischenliegt. Und das ist eigentlich das, was gerade die Älteren schon schwer mitnimmt.
Wäre dann so ein Abstieg vielleicht das bessere Mittel? Weil man jetzt vielleicht nicht im ersten Jahr, aber perspektivisch nehmen wir das Krefelder Modell. Die hatten auch ihre Herausforderungen, wo sie verstanden haben, wie die DL2 funktioniert, um dann Siege zu feiern.
Also ich persönlich bin immer ein Verfechter dafür, oben zu spielen. Also ich habe nicht die Prämisse, es wäre schön, in der zweiten Liga zu spielen. Ich wäre zwar auch da und würde mich genauso engagieren, auch fanmäßig engagieren, wie in der DL, aber ich sehe die DL schon als das, was ich gerne sehen will. Weil auch das Eishockey eine andere Qualität einfach hat.
Du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, hey, wir wollen perspektivisch mal wieder Richtung Playoffs oder so gucken. Und zwar auch, also nicht das einfach nur sagen, sondern auch vielleicht mal so ein Stück weit darlegen, warum das jetzt auch berechtigt ist. Und gleichzeitig dann aber sagen, ja gut, aber in der zweiten Liga würden wir wenigstens ein paar mehr Spiele gewinnen, so überspitzt formuliert. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass wir, ich bin auch überhaupt kein Freund vom Thema Neuanfang, was das angeht, sondern dass man sagt, okay, so wie Franz ja gerade auch sagte, vielleicht drehst du einfach mal ein paar Stellschrauben, um das Ganze dann in die richtige Richtung zu machen und zu lenken und guckst halt, wo die Reise hingehen soll und dann nicht immer nur kurzfristig, sondern auch mal mittelfristig, und dafür hast du halt jetzt einen Verantwortlichen, den du vielleicht in den letzten Jahren nicht hattest.
Ich mache gleich Folgendes. Ich habe noch eine Dose Canada Dry Ginger Ale in meinem Kühlschrank stehen. Die habe ich mir aufgehoben für den Abend, wo ich sagen kann, jetzt alles vorbei. Mehr Alkohol geht nicht, weil ich muss gleich noch arbeiten. Zum Beispiel diesen Podcast fertig machen. Das mache ich gleich. Eine Dose Ginger Ale.
Ich schnipp mir ein Bier auf.
Dass du so plump bist, ist klar. Jetzt kommt Handschuh noch.
Champagner mache ich nicht auf, aber ich glaube, ein Bier werde ich mir auch noch gönnen.
Ja,
guck mal.
Ja, dann haben wir über ein paar Dinge gesprochen.
Das haben wir uns auf jeden Fall alle mal verdient. Für den Moment. Niemand bricht hier in riesengroße Partystimmung aus. Ich glaube, das ist auch klar. Aber das hält einen nicht davon ab, zumindest einmal kurz für den Moment tief durchzuatmen.
Und Hanscho und ich sind zu alt für so eine Scheiße. Das als Fazit nach dieser Saison.
De facto. Ich brauche es nicht jedes Jahr. Jetzt ist schon das zweite Jahr hintereinander. Wo
du hast auch mehr graue Haare gekriegt.
Und weniger.
Danke, dass du noch vorbeigekommen bist. Und so ein bisschen Perspektive gezeigt hast. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn. Ich habe keine Ahnung, ob es Sinn machen würde, am Donnerstag nochmal zu erscheinen, vorm letzten Spieltag. Ich glaube, das machen wir nicht. Wir sagen euch einfach irgendwann nächste Woche über die Social-Media-Kanäle der Roosters, wie wir weitermachen.
Ja, können wir jetzt auch gar nicht, wir haben es noch nicht besprochen. Wobei, letzte Woche haben wir es besprochen, hat auch wieder nicht.
Also ich habe dem Ziegler übrigens das Versprechen abgenommen, dass er noch einmal in den Podcast kommen muss.
Ja, okay.
Warum auch immer das notwendig sein müsste.
Da haben wir noch nächstes Jahr bestimmt genug Gelegenheiten für.
Da würde ich jetzt 5 Euro für ein Schwein tun, den die Tore schießen zu sehen zu lassen hier am Seiler See. Für diese Mannschaft mit dem
in dem richtigen drauf. Trikot, das wäre schön, ja.
Ja, das wäre wirklich schön. Zumal es ja letzte Saison ja auch bei einem Spieler, der schon weg war, geklappt hat. Vielleicht geht es ja nochmal. Wäre zu wünschen.
Okay, das bedeutet, Handschuh ist für Sommertheater. Mal gucken, ob es gelingt. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Podcast nach der Feststellung. Die Iserlohn Roosters haben den Klassenerhalt in der deutschen Eishockeyliga 2 Spieltage vor Ende sicher gemacht.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das totgesagte länger leben. freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Guten Nacht, John Boy.
Was sagte ich denn?
Siehst du, so jung ist der, oder? So jung ist der. Was antwortest du? Handschuh jetzt mal ohne Flachs auf Gute Nacht, John Boy. Du musst das ins Mikro sagen, sonst hört man es nicht.
Was sagt man auf Gute Nacht?
Ich hätte jetzt auch Gute Nacht gesagt, aber ich habe den Namen auch nicht mehr am Schirm. Aber die Sendung The Waltons ist natürlich ein Begriff.
Kennst du gar nicht, ne?
John Boy kenne ich. Ich weiß nicht, was dann gesagt wird.
Ja, das ist eigentlich scheißegal. Also du kannst sagen...
Gute Nacht Mirko oder was?
Nein, Gute Nacht Dad oder Mom.
Nicht, nee, werde ich ganz bestimmt nicht Dad oder Mom nennen. Ich bleib bei Mirko, wenn das in Ordnung ist.
Bis nächste Woche. Irgendwann hören wir uns. Ciao.